Oliver Minzlaff ist zu Gast bei Spielmacher. Ich habe ihn in Salzburg im Hangar 7 getroffen und über seinen Weg zu seinem heutigen Job als CEO von Red Bull gesprochen. Natürlich ging es um die anstehende EM, um die Stimmung in Deutschland und um Julian Nagelsmann, den Mann, den er zu RB Leipzig geholt hat und der eigentlich nie eine Ausstiegsklausel haben sollte. Minzlaff sagt, wenn es nach ihm gehen würde, wäre Nagelsmann heute noch Trainer in Leipzig und die wahrscheinlich längst deutscher Meister. Er erklärt mir, wieso er selber kein Social Media nutzt, warum er Red Bull nicht auf dem DFB-Trikot sieht und weshalb die Nationalmannschaft eine riesige Chance auf das nächste Sommermärchen hat. Das alles jetzt bei Spielmacher.
Spielmacher. Spielmacher. Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Herzlich willkommen bei Spielmacher. Jetzt sind wir vorerst auf der Zielgeraden. Die EM ist noch so weit oder so wenig weit entfernt wie ein Abschlag von Manuel Neuer. Wir haben mit vielen Mutmachern gesprochen. Weiter geht es so in den nächsten Wochen mit Joko Winterscheid, dem Bundeskanzler Olaf Scholz und ganz am Ende Julian Nagelsmann. Eine bessere Aufstellung geht eigentlich nicht, denn heute ist Gast Nummer 19 da. Das ist der CEO von Red Bull. Er verantwortet alles im Sport, im RB-Konzern und auch noch andere Dinge. Herzlich willkommen, Oliver Minzlaff.
Hallihallo.
Schön, dass du da bist. Wir starten immer ganz einfach in diesem Podcast. Wir stellen uns jetzt vor, du bist Julian Nagelsmann. Es ist der 14. Juni, es ist Nachmittag und du sagst, die erste Elf, die spielt. Also eine ganz einfache Einstiegsfrage sozusagen.
Sehr gut.
Hättest du eine Elf im Kopf?
Ich finde, eine Elf ist ja dann an sich auch schwierig, weil Julian Nagelsmann ist ja so ein so guter Taktikfuchs, dass er natürlich mehrere erste Elf hätte. Und dementsprechend gibt es bei Julian Nagelsmann nicht nur die erste Elf, sondern er würde die Elf so aufstellen, wie er sie braucht für das Spielsystem und das natürlich auch ein Stück weit ausgerichtet, welchen Gegner wir schlagen wollen. Deswegen glaube ich, dass es ein Stück weit für mich jetzt schwierig wäre, die erste Elf zu definieren. Plus bin ich natürlich befangen, weil in meiner Elf wären auf jeden Fall natürlich David Raum und Benny Henrichs. Und daher überlasse ich die Aufstellung dem Bundestrainer und bin mir sicher, dass wir ganz, ganz viele Aufstellungen sehen werden. Denn wenn Julian eins kann, ist das dann auch mit den Systemen spielen und sich extrem schnell auch auf Situationen einstellen.
Du kennst Julian natürlich gut, deswegen verstehen wir auch die salomonische Antwort, weil er für dich gearbeitet hat oder besser gesagt für Rasenballsport Leipzig. Wie macht er das? Also Fußball ist für dich Emotion, da interessierst du dich sehr, für die anderen Sportarten natürlich auch, aber ihr habt ja viele Mannschaften in eurem Konzern. Wie viel da zur EM gehen? Kriegt ihr da Updates mit den Nominierungen und so weiter und so weiter? Wie tauscht ihr euch da aus mit Mario Gomez zusammen?
Jetzt kommt das Wasser.
So.
Nochmal neu?
Nee, wir nehmen das alles mit. Oliver Minzlaff hat ganz bescheiden Leitungswasser bestellt. Weil hier gibt es natürlich alles. Wir sind im Übrigen, das kann ich ja auch gerade sagen, im Hangar 7 in Salzburg, sitzen uns live gegenüber vis-à-vis, was natürlich immer am besten ist. Und freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Und zurück zu meiner Frage. Wie viel aus dem Red Bull Fußball Imperium gehen zu EM? Wie sind da so die Absprachen und die Updates mit Mario Gomez?
Gut, wir haben jetzt keine Liste erstellt, wie viel Spieler jetzt tatsächlich bei der EM dann spielen werden, zumal natürlich auch noch nicht alle Nominierungen durch sind. Aber es sind natürlich einige Spieler, die wir haben, freuen uns natürlich für jeden, der sich die Chance dann auch erarbeitet hat und letztendlich dann auch für seine Mannschaft und für sein Land antreten kann. Und Mario Gomez ist bei uns global sportlich verantwortlicher, technischer Direktor, so nennen wir das. Eine wichtige Stütze, auch eine wichtige Stütze für mich, weil er natürlich auch eine Komponente mitgebracht hat, die wir so auch noch gar nicht hatten. Nämlich ein ehemaliger Weltklasse-Spieler, der halt auch alles erlebt hat, der insbesondere auch in den Nationalmannschaften ja viel erlebt hat und viel durchlaufen hat. Und ich erinnere mich an Schlagzeilen wie Super Mario und gleichzeitig Gurken Gomez und das innerhalb von wenigen Wochen. Und ich sag mal, diese Höhen und Tiefen, die er dann da auch durchlebt hat, auch in der Nationalmannschaft, aber natürlich auch in den verschiedenen Bundesliga-Clubs, die sind für uns natürlich auch hilfreich und auch im Austausch sehr hilfreich.
Aber es ist ja spannend, dass du das so erzählst. Viele werden sich ja fragen, Mensch, Mario Gomez, also klar habt ihr eine Verbindung, die ich gleich auch noch erkläre. Du hast ihn beraten früher. Also sind dir, wenn du jemanden rekrutierst, solche Lebensläufe mit Ups und Downs lieber als so ein Kerzengerader?
Also ich sag mal, dieser Lebenslauf ist insofern natürlich interessant, weil er viele Aspekte abgedeckt hat, ne, die ich gerade beschrieben habe. Aber ich glaube natürlich, dass Persönlichkeiten oder auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die natürlich verschiedene Stationen durchlaufen haben und auch emotional vielleicht verschiedene Stationen durchlaufen haben, im Sportbereich sehr, sehr hilfreich sein können. Mhm. Weil du natürlich im Sport oder Gewinnen und Verlieren liegt ja oft sehr nah beieinander und das macht natürlich viel aus. Und wenn du dann auf der Gegenseite jemanden hast, der weiß, was das ausmacht, ne, mit dem Gegenüber dann ist das schon sehr hilfreich.
Mhm. Schwenken wir mal rüber zur Nationalmannschaft. Also Julian Nagelsmann war Trainer bei euch, bei Rasenballsport Leipzig, dann ist er zu den Bayern gegangen. Hast du mal so drüber nachgedacht in den letzten Wochen mit all dem, was so passiert ist bei den Bayern und bei Julian, wie es geworden wäre, wenn er einfach bei euch geblieben wäre?
Ja, ich habe oft drüber nachgedacht, was wäre, wenn Julian bei uns geblieben wäre. Vor allem, als wir ihn dann verkauft haben. Und das hat mir schon in der Seele wehgetan, weil er ein fantastischer Trainer war und ist und bei uns schon auch große Abdrücke hinterlassen hat. Wir dann mit Jesse Marsch, den ich sehr schätze, mit dem ich freundschaftlich sehr verbunden bin, habe gestern noch länger mit ihm telefoniert, weil er bald... weiß jetzt nicht, ob ich dann schon was rausplaudere, aber der wird bald Nationaltrainer und hatte mich da nochmal um seinen Rat gefragt. Und aber wir uns dann von ihm, ich glaube am 14. Spieltag gegen Union Berlin, glaube ich, war das, mussten wir die Reißleine ziehen und uns von ihm trennen und liefen dann Gefahr, dass wir uns nicht für die Champions League qualifizieren. Und auch ein Stück weit, und das passiert ja im Fußball schnell, dass gefühlt dann alles auseinanderbricht, was nicht der Fall war, aber was dann natürlich schnell an einen rangetragen wird. Und da habe ich oft an Julian gedacht und gedacht, Mensch, wäre doch bloß bei uns geblieben. Und wir wären mit ihm diesen Schritt weitergegangen. Und ich glaube, dass er bei uns, und wenn wir diese Kontinuität gehabt hätten, die halt im Sport und im Fußball so brutal wichtig ist, Kontinuität zu haben, dass wir da vielleicht schon noch mehr erreicht hätten, vielleicht auch deutscher Meister geworden wären.
Mhm. Interessant. Also bereust du es ein bisschen?
Ja, ich hätte ihn schon gerne behalten. Aber es war ja damals so, wir haben uns, das gibt es jetzt nicht mehr, in der Villa Kennedy getroffen und damals die Gespräche geführt.
Frankfurt?
In Frankfurt, genau, in einem Hotel. Und zusammen mit seinem Berater damals und Ralf Rangnick haben uns mehrfach getroffen. Und dann gibt es ja immer so diese berühmten Exit-Clauses, die dann jeder haben will. Und da habe ich zu Julian, da weiß ich noch, da habe ich eine flammende Rede gehalten und habe gesagt, Junge, du kommst jetzt von Hoffenheim zu uns, wir sind RB Leipzig, hier gibt's keine Exit-Clause. Entweder du willst jetzt kommen oder du gehst dann halt woanders hin, aber ich kann dir keine Exit-Clause geben. Und da hat Julian, das war, ich habe es noch, als wenn es gestern wäre vor Augen, hat Julian eingeschlagen, hat gesagt, ist okay. Und dann stehen wir auf und dann sagt er, aber wenn FC Bayern anruft, dann will ich, dass wir zumindest miteinander reden. Und das war ein Moment, da habe ich dann eingeschlagen und Ralf auch und haben dann gesagt, okay, wenn der FC Bayern sich meldet, dann setzen wir uns zumindest mal an einen Tisch. Und das war dann irgendwann der Moment, dass er dann, und den sah ich ja auch kommen. Ich sah den kommen, als es sich dann anbahnte, dass es mit Jogi Löw zu Ende geht. Da bin ich noch damals zum Berater, das war dann Kollege Struth, gefahren und habe ihm gesagt, und da gab es noch gar kein Gespräch mit den Bayern, gar nichts. Und da habe ich zum Kollegen Struth gesagt, eins ist klar, der Julian ist unverkäuflich, das wollte ich nur mal hinterlegt haben. Als es in der Nationalmannschaft mit Jogi Löw zu Ende ging, weil da war für mich das Gedankenspiel relativ schnell klar, die wollen Hansi Flick von den Bayern, weil da kriselte es ja, und dann wird sich Bayern Julian Nagelsmann holen. Das war jetzt nicht so ganz kompliziert, darauf zu kommen, dass der FC Bayern dann auf Julian Nagelsmann kommen wird. Und so ist es ja dann halt auch eingetreten. Und dann hatten wir es Julian halt versprochen und ich ihm auch persönlich versprochen, dass wir zumindest sprechen. Das haben wir dann getan und das endete dann natürlich in einer Ablösesumme, ohne dass wir jetzt, selbst in dem Podcast kommentiere ich natürlich keine Zahlen, aber sie wurden ja oft geschrieben und die man so gelesen hat, waren auch jetzt nicht ganz falsch, wo ich dann auch Julian gegenüber nicht mehr sagen konnte, das machen wir jetzt nicht, sondern das war dann halt so exorbitant viel für den damaligen Zeitpunkt für einen Trainer, dass es uns und mir dann halt auch schwer fiel zu sagen, das können wir jetzt nicht machen.
Der teuerste Trainer der Welt, habe ich mal gelesen. 25 Millionen, 30.
Das letzte ist zu viel, das erste will ich nicht kommentieren.
Okay, aber wieder ein kleines bisschen mehr erfahren. Aber wenn du so die Reise erzählst mit Julian Nagelsmann, was war er für dich? Also gefühlt ja mehr als ein Trainer, spüre ich gerade so ein bisschen.
Julian kam als ganz, ganz junger Trainer zu uns und ist ja immer noch ein ganz, ganz junger Trainer. Und er kam als jemand, der in Hoffenheim alles, also das war ja für mich gefühlt, und die Hoffenheimer Kollegen sollen es mir jetzt bitte nicht übel nehmen, das war aber für mich mehr TSG Nagelsmann als TSG Hoffenheim. Und dann kam er zu uns und da war das dann schon anders. Da musste er dann für die Videowall, die er dann noch auf dem Trainingsplatz haben wollte, die ein paar hunderttausend gekostet hat, dann schon ein bisschen länger diskutieren und erklären, wieso, warum. Und mit den Videoanalysten und mit den globalen Videoanalysten da einen Austausch suchen. Und also es gab dann schon Dinge, die waren dann vielleicht ein bisschen komplexer, so würde ich es mal formulieren, als es vielleicht in seiner vorherigen Station war, wo wir dann schon gesagt haben, wir haben ein globales Soccer-Team, wir wollen gemeinsam zusammenarbeiten, wir wollen uns gemeinsam abstimmen. Und das war dann schon auch ein Stück weit ein anderes Arbeiten für ihn. Auf der anderen Seite hat man ihm natürlich auch viel abgenommen, was dann halt gefühlt in Hoffenheim stärker so auf seinen Schultern lastete. Und so, dass er sich wirklich dann auch aufs Coaching konzentrieren konnte. Und da muss ich halt sagen, die Ideen, die er hatte, die Akribie, die auch das In-Game-Coaching, wie es ja heute heißt, also sich wirklich schnell auf neue Situationen einzustellen und dann dementsprechend umzustellen, den Matchplan anzupassen, das waren Dinge, die haben mich und uns schon auch begeistert. Und da haben wir gesehen, dass das ein Trainer ist, der ganz, 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 ganz viel Potenzial hat. Dass er natürlich noch weiter reifen muss, dass seine Persönlichkeit sich noch weiter entwickelt, das ist sicherlich klar, aber das sowas war etwas, was die Zeit natürlich mit sich bringt.
Hast du ihm zugeraten, beim DFB zu verlängern? Oder ihm abgeraten, vielleicht doch zurückzugehen zu den Bayern?
Ja, wir haben schon immer noch einen Austausch. Also wir haben schon noch ein sehr, sehr ordentliches Verhältnis und telefonieren und treffen uns auch von Zeit zu Zeit. Und ich habe ihm gesagt, du musst für dich entscheiden, ob du wieder tagtäglich mit einer Mannschaft arbeiten willst. Dann musst du in einen Club. Oder ob das jetzt halt auch spannend ist, diesen Weg jetzt weiterzugehen, den du jetzt auch gerade eingeschlagen hast. Und ich habe ihm gesagt, dass ich mir das schon vorstellen kann, dass du auch weiter Bundestrainer bist und nicht nur die EM mitnimmst, sondern halt auch was aufbaust. Und ich glaube, dass wir ja auch, und da werden wir sicherlich heute auch noch zu sprechen, so viel Potenzial in dieser Mannschaft haben. Und wenn es dann jemanden gibt, der dann auch wirklich diese Potenziale definiert und rauskitzelt, dann ist das für mich schon auch Julian Nagelsmann. Und daher konnte ich mir schon gut vorstellen, und das habe ich ihm gesagt, dass diese Reise jetzt auch nicht zu Ende sein muss mit einer Europameisterschaft. Daher finde ich die Entscheidung gut. Ich finde sie gut für Deutschland. Ich finde sie aber auch gut für Julian Nagelsmann, weil der hat noch so viele Jahre, in denen er Top-Mannschaften trainieren kann.
Das Gegenargument ist natürlich jetzt mit Mitte 30, also jetzt schon Posten in Anführungsstrichen, nur eine Nationalmannschaft zu trainieren. Der will ja eigentlich raus. Ne? Du kennst ihn, der will ja jeden Tag sein Wissen, seine Expertise, er will in den Austausch, der will diesen dynamischen Prozess und so. Das hat natürlich dann im Moment nicht. Aber gut, das ist ja
Das ist immer die Frage, wie man das auch gestaltet. Ne? Das ist so unser Blick, ein Stück weit natürlich auch meiner. Ne? Das ist natürlich nicht das tägliche Arbeiten mit deinen Assistant Coaches und den Videoanalysten ist und täglich auf dem Platz stehen und täglich sehen, wie entwickle ich die Mannschaft und wie mache ich jeden einzelnen Spieler besser. Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite sind es natürlich andere Herausforderungen und natürlich die Frage, wie lebe ich so einen Job aus? Also wie fülle ich so einen Job aus? Und da gibt es sicherlich auch viele Möglichkeiten, wo Nationaltrainer sicherlich auch noch mehr rausholen können oder Dinge vielleicht auch anders umsetzen. Und das traue ich Julian auch zu, dass er dort seinen eigenen individuellen Weg geht. Und das ist sicherlich eine tolle Erfahrung. Deutschland hat per se, selbst wenn wir die letzten Jahre jetzt mal mit einbeziehen, aber hat eine fantastische Nationalmannschaft. Eine Nationalmannschaft, die im Idealfall das ganze Land begeistert und mitreißt. Und wenn du dort Trainer bist die Chance hast, so eine Euphorie und Begeisterung und ein positives Gefühl wieder in die Bevölkerung zu bringen, ist das sicherlich auch eine tolle Aufgabe.
Aber du bist ja in einem Unternehmen tätig, was natürlich auch durch den Erfolg definiert auf allen Ebenen. Warum hat das dann, wenn wir so gute Voraussetzungen haben, die Nationalmannschaft, bei den letzten Turnieren nicht geklappt oder wir sind anders formuliert krachend gescheitert?
Ja, also dass das sicherlich enttäuschend war, was wir die letzten Jahre abgeliefert haben, das gehört genauso dazu, wie als wir die Nationalmannschaft gefeiert und gelobt haben und uns extremst über Titel und Siege gefreut haben. Und ich glaube, dass das ja auch völlig offen und transparent aufgearbeitet wurde. Aber die Nationalmannschaft steckt trotzdem voller Potenzial und es muss halt einfach abgerufen werden wieder. Und diese Chance muss man jetzt natürlich dann auch in dem Fall Julian geben. Und da hat man ja auch schon wieder gesehen, du hast die USA-Reise, die dann einigermaßen gut funktioniert hat. Dann hast du die zwei richtig, richtig schlechten Länderspiele. Und da wurde ja schon wieder alles in Schutt und Asche geredet. Also das passt natürlich auch grundsätzlich mal so zu der heutigen Zeit, dass du von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt dann innerhalb von wenigen Tagen und Wochen dann auch schwenken kannst. Und dann haben wir die zwei Länderspiele und da konnte man nicht schnell genug mit Julian Nagelsmann verlängern. Also das, ich wünsche mir natürlich ein Stück weit mehr Kontinuität und ein bisschen mehr Ruhe und auch ein bisschen einen fairen Blick auf die Dinge.
Ich stelle dich kurz vor, für die Zuhörer, die jetzt nicht genau wissen, wo du herkommst, was du gemacht hast. Also du bist in Bonn geboren, hast BWL studiert, auch in den USA, hast bei Puma gearbeitet, dich da auch schon um die Sportler gekümmert, dann zu Färber Marketing gegangen, eine Agentur, da war auch Mario Gomez, da war Ralf Rangnick und auch Andrea Berg, eine Schlager-Ikone, die du alle beraten hast. Was können die Fußballer von Andrea Berg lernen?
Ich sag mal, Management per se, und das war ja meine Aufgabe, das unterscheidet sich nicht, ob du einen Musikstar hast oder ob du einen Fußballer hast. Beim Fußballer, und da gibt es natürlich auch Unterschiede, also wir hatten in der Agentur viele Spieler, die eine tagtägliche Betreuung gebraucht haben. Da zählte Mario Gomez im Übrigen nicht dazu. Das war jemand, der sehr reflektiert war, der sich nicht gemeldet hat, wenn er im Kicker eine 4 hatte, aber das Gefühl hatte, er hätte eigentlich eine 2 bekommen müssen oder in der Bild-Zeitung. Da gab es genug. Die Erfahrung, die hat man jedes Wochenende gemacht. Die Management-Fähigkeiten, die du dann haben musst, die sind dann same. Da macht es keinen Unterschied, ob du dann, was wir dann mit Andrea Berg gemacht haben, eine Kooperation mit Lionel Richie und eine große TV-Sendung mit fast 7 Millionen Einschaltquote, oder wenn du dann halt Werbedeals oder dann auch möglicherweise einen Transfer abschließt für einen Fußballer. Das ist Management, das ist Betreuen von individuellen Persönlichkeiten, auf die du dich natürlich ein Stück weit einlassen musst, und auch Dienstleister bist, also das war sowohl Sport als auch Musik, sowohl Trainer als auch Spieler, eine extremst interessante Erfahrung. Aber es sind jetzt gar nicht so diese großen Unterschiede.
Wie bist du denn dann zu Red Bull gekommen? Es gibt ja diese schöne Geschichte, du hast, glaube ich, für und mit Ralf Rangnick verhandelt, mit Dietrich Mateschitz. Mhm. Und irgendwann ist er auf den Trichter gekommen. Das hat mich so im positiven Sinne genervt, ja. Herr Minzhaft, den hole ich in meinen Konzern, war das so?
Ja, also nicht ganz so, aber ja, wir haben verhandelt. Herr Mateschitz ist damals zu uns mit dem Helikopter geflogen, also zu uns damals in die Agentur, in der ich gearbeitet habe, zusammen mit Uli Färber. Ralf Rangnick war einer unserer Klienten. Und dann haben wir da im Haus von Uli Färber mit Dietrich Mateschitz verhandelt. Da war damals noch Gérard Houllier dabei. Der ist leider verstorben, zu dem ich ein sehr, sehr enges und freundschaftliches Verhältnis dann aufgebaut hatte. Der war damals globale Fußballchef bei uns. Und ja, da haben wir verhandelt. Und ursprünglich sollte Ralf ja Trainer in Salzburg werden. Und von Leipzig war da noch gar keine, ja, da gab es gar keinen Ansatz, über Leipzig zu sprechen. Und bei uns ist dann die Idee entstanden, warum nicht, das war auch nach Ralfs Burnout-Erkrankung, warum nicht Sportdirektor für Salzburg und Leipzig. Damals ging das, ne, weil beide Clubs natürlich noch nicht in einem europäischen Wettbewerb zusammengespielt haben. Und dann ist aus dieser Idee, Herr Mateschitz fliegt ins überschaubare kleine Kleinasbach im Schwäbischen und verpflichtet Ralf Rangnick als Trainer für Red Bull Salzburg, ist dann daraus entstanden, Ralf Rangnick wird Sportdirektor für Red Bull Salzburg und RB Leipzig. Und ich weiß noch, dass Herr Mateschitz mich dann irgendwann mal anrief und sagte, Herr Wahnsinn, also jetzt haben wir viel zu viel bezahlt und eigentlich wollten wir einen Trainer haben, jetzt haben wir einen Sportdirektor. Und ja, und so ist es dann entstanden, dass wir ein Verhältnis aufgebaut haben. Und er hatte mich damals schon gefragt, ob ich als Geschäftsführer nach Leipzig gehen möchte. Und ich habe mich aber in der Agentur wohlgefühlt, weil ich hatte dort viele interessante Klienten, viele Spieler, die sich dann auch extremst entwickelt haben, Nationalspieler geworden sind, Serdar Tusky, Tobi Weiß, Bernd Leno als junges Torwarttalent damals, Joe Kimmich, wie gesagt, Mario Gomez, so. Also wir hatten ein interessantes Portfolio mit vielen tollen Spielern. Und dann bin ich erstmal in der Agentur geblieben. Der Kontakt ist logischerweise durch Ralf auch, ab und zu musste man auch vermitteln, weil Ralf dann natürlich seine Idee und völlig zu Recht hier durchsetzen wollte und durchgesetzt hat. Und das war damals, also auch insbesondere in Salzburg, war das dann schon auch neu für Herrn Mateschitz, dass jemand dann gesagt hat, so wird es jetzt gemacht und so setze ich das jetzt dann durch. Aber Herr Mateschitz hat ihn da machen lassen, aber nichtsdestotrotz haben wir uns immer mal wieder ausgetauscht. Und in dem Zuge hat er mich irgendwann mal gefragt, ob ich mir nicht vorstellen kann, die globale Verantwortung für den Fußballbereich zu übernehmen. Und das war dann so anderthalb Jahre später und dann bin ich zu Red Bull gekommen.
Dietrich Mateschitz gibt es ja leider nicht mehr. Was ist das Wichtigste vielleicht, was du von ihm gelernt hast?
Aber ich habe extrem viel gelernt. Das ist für mich eine der interessantesten Persönlichkeiten, die ich kennenlernen durfte und mit denen ich auch zusammenarbeiten durfte. Jedes Meeting, was ich mit ihm hatte, war ein Meeting, wo du total energiegeladen raus bist. Er konnte schon auch stur sein, aber er hatte einen unfassbaren Weitblick. Er war ein unglaublicher Visionär. Er hat uns extremst arbeiten lassen. Es gibt ja dann auch immer so die sagen von, alles wurde dann in Fuschel entschieden. Wenn ich überlege, wie viel Freiheit man hatte in der Entscheidungsfindung, das war schon toll und hat auch dazu geführt, dass wir uns natürlich auch alle entfalten konnten und die Dinge entwickeln konnten. Aber von Dietrich Mateschitz, ja, das ist schwer zu sagen, was ich so von ihm mitgenommen habe, weil das halt einfach ganz, ganz viele kleine Dinge waren, die mich aber dann in meinem Arbeiten geprägt haben. Vor allem sich selber nicht so wichtig zu nehmen, das war etwas, das war für ihn immer ganz, ganz wichtig. Oft hat er mir immer gesagt, Geld ist ersetzbar, aber die Ehre nicht. Aber sein Commitment zum Sport, seine Leidenschaft, die er hatte für den Sport, seine Leidenschaft für den Nachwuchs, und wenn wir dann ihm erzählt haben, und was wir investieren wollen, was wir machen wollen, da war für ihn immer wichtig, dass wir den Nachwuchs nicht vergessen, dass wir in den Nachwuchs investieren, dass wir dem Nachwuchs eine Chance geben, sich zu entwickeln. Also das war schon eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit.
Also da höre ich raus, dass du jetzt ab und zu, wenn du Entscheidungen triffst oder größere mit Tragweite, dass du dann überlegst, wie hätte Dietrich Mateschitz das entschieden?
Ich denke oft an ihn, weil ich ihn natürlich auch vermisse, weil ich die Zusammenarbeit vermisse, weil es natürlich traurig ist, dass er so früh von uns gehen musste. Aber ich denke schon immer mal wieder, wie würde er jetzt entscheiden? Ne? Und oft gibt es ja auch Situationen, ich neige ja auch schon manchmal dazu, dass ich dann sehr impulsiv sein kann. Da weiß ich, dass Herr Mateschitz in vielen Situationen dann viel ruhiger geblieben wäre, viel entspannter geblieben wäre. Und das sind immer mal wieder Situationen, wo ich an ihn denke und mich frage, okay, was hätte der Big Boss jetzt gemacht?
Ich habe auch gelesen, du hast entschieden, nicht mehr so viele Interviews zu geben. Haben wir dann Glück heute sozusagen?
Ich habe dann irgendwann mal in geistiger Umnachtung, habe ich das dann mal zugesagt.
Nicht aufgepasst.
Nicht aufgepasst.
Wie damals bei Julian Nagelsmann, als er die Bayern-Klausel eingefordert hat.
Ja, okay. Und er hätte, um da nochmal drauf zurückzukommen, also da konnte ich wirklich nicht mit rechnen, dass dann Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić, mit denen hatte ich ja damals verhandelt. Und das kann ich soweit sagen, wir haben mit 7 Millionen begonnen und damit endete dann auch das erste Telefonat. Und da hatte ich mich ja dann noch gefreut, da habe ich gedacht, alles klar, der Julian kann bei uns bleiben, weil für 7 Millionen, das kann ich dem Julian erklären, dass wir für 7 Millionen nicht zum FC Bayern ziehen lassen. Dass es dann anders kam, das wissen wir jetzt. Aber ja, mit dem Interview oder jetzt mit dem Podcast, das habe ich dann irgendwann mal zugesagt und irgendwie in den Mai geschoben. Und siehe da, jetzt ist der Mai da und deswegen sitzen wir heute hier.
Du hast gedacht, du verschiebst es so lange, bis die EM rum ist. Aber da haben wir natürlich vorher zugeschlagen. So, Miro Klose, das war unser letzter Gast. Und wir bitten ja immer, den Gast für den nächsten eine Frage zu formulieren. Der hat sich gefragt, wie viel Zeit hast du denn eigentlich zu Hause? Wann bist du mal zu Hause und wann machst du mal was für dich bei dem Ganzen, was du hier so machst bei Red Bull?
Ja, also ich bin relativ wenig zu Hause, ich habe 2 kleine Kinder, 3 und 5, was mitunter tatsächlich schwierig ist. Und das ist das, was mir gerade schon fehlt, so die private Zeit oder mehr private Zeit, natürlich auch mit der Familie, insbesondere auch mit meinen Kindern. Ich komme aber schon so auf 270, 280 Tage, die ich unterwegs bin im Jahr. Und daher ist das sicherlich so ein Thema, was auf Dauer natürlich schon ein Stück weit schwierig für mich ist. Mhm. Aber wenn ich dann da bin, dann steht natürlich die Familie im Vordergrund, ganz klar. Also dann versuche ich die Zeit dann wirklich intensiv auch mit den Kindern zu verbringen und viel zu unternehmen und zu machen. Und Sport. Ich liebe Sport. Natürlich nicht nur Sport schauen, jegliche Sportarten. Also ich habe eine Begeisterung für extrem viele verschiedene Sportarten. Ich könnte von morgens bis abends entweder selber Sport machen oder in Kombination vor dem Fernseher sitzen oder im Stadion sitzen und mir Sport anschauen. Also Sport ist schon auch das, was mich persönlich auch antreibt und bewegt, sowohl privat als auch beruflich.
Also für die, die es nicht wissen, du warst ja Läufer, warst auch bei Weltmeisterschaften, Halbmarathon zum Beispiel. Und wenn dann die Bewertung kommt, ein Fußballprofi ist in den 90 Minuten 12 Kilometer gelaufen, dann kannst du nur schmunzeln.
Naja, also das kann man nicht vergleichen, weil ich bin eher grobmotorisch veranlagt und was die dann in den 12 Kilometern noch mit Ball machen, also daher muss man das schon ein bisschen differenziert betrachten. Und ich finde, der heutige Fußballer, der muss schon fit sein und muss schon sehr komplex sein, um halt dieses intensive Spiel dann auch 90 Minuten absolvieren zu können und überhaupt, alle laufen ja auch nicht 12 Kilometer laufen zu können. Manchmal wäre ich froh, wenn alle 12 Kilometer laufen würden, aber das haben wir auch nicht in jedem Spiel. Aber wenn man, und ich kicke ab und zu natürlich auch mit Freunden und da bin ich nach 45 Minuten, bin ich dann schon auch ganz schön platt. Und wenn du dann 90 Minuten auf dem Niveau dich bewegst, dann relativiert sich das, dass es dann möglicherweise nur 10, 11 oder 12 Kilometer sind.
Was tut dann mehr weh nach 45 Minuten, der Rücken oder die Knie?
Beides. Deswegen sind all diese Ausflüge, weiß ich nicht, auf den Paddle-Tennis-Platz, auf den Fußballplatz oder aber auch Laufen werden bei mir immer weniger. Ich habe mich jetzt mehr und mehr auf das Rennrad, oder es hat sich alles mehr und mehr auf das Rennrad verschoben. Eine Sportart, die ich früher irgendwie maximal bei der Tour de France mir angeschaut habe, klar, ne, auch mit viel Begeisterung, aber nie das Gefühl hatte, ich werde jetzt selber irgendwie mich aufs Fahrrad setzen. Alleine so das Anziehen der Montur und das war dann schon immer mit Helm und mit allem etwas, was mich eher abgestreckt hat. Und jetzt liebe ich es. Also morgen früh gehe ich 6 Uhr aufs Rennrad, ist perfekt. Werde ich eine Runde um den Mondsee und Fuschelsee drehen und dann habe ich meine Trainingseinheit hinter mir und das hält Rücken und Knie ganz gut aus.
Hast du dein Rad dann immer mit, wenn du unterwegs bist?
Nee, das nicht. Also dann improvisiere ich. Ne? Also ich habe Rad hier, ich habe Rad zu Hause. Aber wenn ich sonst reise, dann gehe ich schon nochmal laufen. Wie gesagt, das kann ich nicht jeden Tag, weil das ist dann für Rücken und Knie nicht mehr gut, weil ich den Bandscheibenvorfall dann doch dann auch wieder ein paar Tage danach spüre. Oder ich mache so einen Kraftzirkel, um dann halt tatsächlich so ein bisschen die Muskulatur zu stärken.
6 Uhr morgens, Hut ab. Du hast gesagt, Fußball ist wie eine Sinuskurve, also eine Wellenbewegung. Mhm. Wo ist Deutschland gerade, wenn wir uns diese Sinuskurve vorstellen?
Naja, ich würde schon sagen, dass wir uns jetzt wieder auf der aufsteigenden Welle bewegen. Aber das mache ich jetzt gar nicht fest an den zwei Spielen, an den zwei letzten Spielen, sondern ich hatte das Gefühl, mit der Entscheidung Julian Nagelsmann haben wir oder der DFB eine richtig, richtig gute Entscheidung getroffen. Und das war für mich dann schon so der Aufschwung, dass es dann natürlich immer mal wieder Dellen dann auch gibt und dass es dann halt auch mal aus unterschiedlichsten Gründen zu so zwei Ergebnissen kommen kann, wie wir sie jetzt hatten, bei den eben angesprochenen Spielen gegen die Türkei und Österreich. Das tut bei mir nicht den Abbruch, dass wir uns trotzdem auf einer, sagen wir mal, Sinuskurve bewegen, die eher die Tendenz nach oben hat. Aber jetzt natürlich durch ein Stück weit diese ausgelöste Aufbruchstimmung der letzten zwei wichtigen Spiele, die wir jetzt da noch gespielt haben, befinden wir uns sicherlich auch, sagen wir mal, in der Euphorie, die ja halt auch einfach wichtig ist und die positive Energie, die natürlich auch ein Julian braucht und auch die Mannschaft braucht, weil das hat ja auch was damit zu tun, dass die Spieler und der Trainer und das ganze Trainerteam das Gefühl hat, wir haben Support, wir werden unterstützt und nicht, dass jeder Fehler dann am Ende schon dazu führt, dass du Angst hast, dass das halbe Stadion pfeift und du dann schon wieder medial zerlegt wirst. Also daher ist das halt auch einfach, war das jetzt sicherlich auch ein wichtiges Momentum, was man jetzt auch nutzen muss.
Mhm. Hast du Lust auf diese EM und auf diese Euphorie, die ja so langsam aufkeimt, wie du es beschreibst?
ich habe per se Lust auf Sport und ich habe auch Riesenlust auf die EM und ich finde es auch fantastisch, dass wir die im eigenen Land haben und welche Begeisterung das auslösen kann, das haben wir alle schon erlebt. Und ich wünsche mir halt einfach, dass wir viel positiver damit umgehen. Wir neigen natürlich dazu oder wir neigen nicht dazu, sondern wir sind mittlerweile eine Gesellschaft geworden, die ganz, ganz schnell urteilt. Und das hat sicherlich was mit Social Medien natürlich zu tun, ne? Dass sich Dinge ganz schnell verbreiten, dass jeder seinen Kommentar abgibt, anonym, und dann natürlich auch so eine Riesendynamik entsteht. Ich habe zum Beispiel auf meinem Handy ich habe kein einziges Social Medium bei mir. Ich habe kein Twitter, ich habe kein TikTok, kein Instagram, kein Facebook, gar nicht. Weil ich glaube, mich würde das auch runterziehen, wenn ich mich viel zu sehr damit beschäftigen würde. Das ist aber sicherlich ein Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben, das ganz, ganz schnell geurteilt wird. Und thumb up, thumb down, ne, das war gut, das war schlecht. Und wenn es schlecht war, dann wird alles in Schutt und Asche geredet. Und wenn wir da mal wieder irgendwann, aber ich glaube, dass uns das leider nicht gelingen wird, aber wenn wir zu einer etwas ausgewogeneren Betrachtung kommen würden, dann würde uns das halt allen gut tun, nicht nur im Fußball jetzt. Aber wie gesagt, die letzten 4 Spiele sind ja ein Paradebeispiel. Zwischen, man muss Julian Nagelsmann rauswerfen und wir müssen jetzt aber so schnell wie möglich mit Julian Nagelsmann verlängern. Da liegen 4 Spiele dazwischen. Das ist halt schon brutal, weil Julian Nagelsmann war genau der gleiche Trainer, als wir die 2 Spiele verloren haben, ist genau der gleiche Trainer, als wir die 2 Spiele gewonnen haben. Und er hat jetzt auch in den, was auch immer es jetzt war, 2 Monaten oder so oder 3 Monaten, der hat jetzt ja keine persönlichen Entwicklungsschritte genommen, wo man sagt, oh ja, jetzt hat sich Julian Nagelsmann aber zu einem fantastischen Trainer entwickelt. So, und dieser Aktionismus, den wir auch oft haben, und das ist jetzt ja einfach nur mal exemplarisch und ein gutes Beispiel, das tut uns allen ja nicht gut, weil wir natürlich in wahnsinnigen emotionale Schwankungen geraten. Und ich wünsche mir einfach, dass wir, es gibt ja so viel Negatives, du machst ja den Fernseher an und du nimmst ja dann die schlimmsten Katastrophen nur noch so nebenbei zur Kenntnis, weil natürlich auch extremst viel in der Welt passiert und wir alle natürlich auch brutal mit der Welt auch vernetzt sind, zumindest kommunikativ. Aber was ich mir jetzt wünsche, ist halt, dass wir dieses tolle Ereignis, dass wir eine Europameisterschaft zu Hause haben, in fantastischen Stadien, mit einem fantastischen Publikum. Ich meine, man muss sich ja nur die Bundesligaspiele anschauen oder auch jetzt zuletzt die 2 Aufstiege, die wir hatten mit Kiel und St. Pauli und so, was das auslöst, diese Begeisterung. Oder selbst jetzt Köln. Ich meine, ich habe ja eine gewisse Nähe, weil ich in Bonn geboren bin und dort ja auch noch weiterhin oder meine Familie dort auch wohnt, was jetzt das 3-2 am Wochenende ausgelöst hat gegen Union Berlin, also diese Hoffnung, die dann da noch entfacht wurde. Also Fußball ist in der Mitte der Gesellschaft, löst eine brutale Begeisterung aus und dieses positive Momentum, das müssen wir jetzt halt einfach mitnehmen und das, glaube ich, tut uns allen in diesem Land extremst gut.
Also ich wohne ja auch in Köln, Oliver. Und auf Platz 17 hätte es fast ein Autokorso gegeben am Samstag in der Stadt, weil das ist dann auch wieder der Kölner. Aber interessant ist, du hast kein Social Media auf deinem Handy, das habe ich alles verstanden, arbeitest aber für einen Konzern, du bist einer der Chefs eines Konzerns, der natürlich, was das angeht, also Klicks, Reichweiten, Dynamik, also ihr habt jetzt gerade 2 Wingsuit-Flieger unter der Tower Bridge hergeschickt, das gehört ja auch dazu. Ist das jetzt ein Widerspruch oder gar nicht?
Nee, ist kein Widerspruch, weil natürlich auch beruflich ist ja nicht so, dass ich das nicht sehe oder dass ich das nicht gezeigt bekomme oder mir anschaue. Aber es ist immer die Frage, was konsumiere ich dann auch für mich jetzt persönlich privat und was ist dann vielleicht auch ein Stück weit beruflich. Und also da ist das jetzt für mich kein Widerspruch. Ich merke aber nur, dass die Social Medien, die natürlich brutal wichtig sind, zweifelsohne für alle, die bringen ja auch ganz, ganz viel Positives mit sich. So eine Medaille hat ja natürlich immer 2 Seiten. Aber die eine Seite ist natürlich, dass ich dann auch alles irgendwie kommentiere, anonym und bewerte. Und daraus entsteht ja dann halt auch dieses Bild, wo ich finde, wo sich auch viele Medien von leiten lassen und ableiten lassen, auch seriöse Medien, dass wir halt einfach keine richtige Balance mehr finden. Das ist so mein Hauptpunkt gewesen. Und ich kritisiere nicht, wenn Leute das konsumieren, um Gottes Willen. Das muss auch jeder für sich selber definieren. Und für mich selber aber ist es etwas, wo ich mir eine andere Balance wünsche. Und die würde uns, glaube ich, allen gut tun. Was nicht heißt, dass wir tolle Sachen über Social Media verbreiten. Also das ist ein Kommunikationstool, was nicht mehr wegzudenken ist und was ich auch gar nicht streichen möchte. Aber die Frage ist immer, wie gehe ich mit so einem Tool um und wie gehe ich vor allem mit so einem Tool um, wenn ich kommuniziere? Und das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen.
Mir fällt gerade ein, wäre Red Bull eigentlich ein guter Trikotsponsor für die deutsche Nationalmannschaft? Würde das gut zusammenpassen?
Nee, glaube ich nicht. Es reicht, wenn wir dann alle eine Dose Red Bull trinken. Aber wir wollen halt schon auch Dinge selber gestalten. Und so ein reiner Sponsor zu sein, das ist etwas, was nicht zwingend, das passiert auch mal hier und dort, aber was nicht in unserer DNA ist. In unserer DNA ist wirklich, dass wir Dinge gestalten, dass wir Dinge mitentwickeln, dass wir Dinge mit aufbauen. Und wenn wir bei Leipzig bleiben, den Club, den man dann in der 5. Liga übernommen hat und unterstützt hat und in den man investiert hat und in den Nachwuchs investiert hat, das sind Dinge, die passen besser zu uns, als jetzt einfach sein Logo zwingend jetzt auf ein Jersey der deutschen Nationalmannschaft zu packen.
Ich würde gerne mal darauf zurückkommen, weil du eben gesagt hast, wie Deutschland so ein bisschen tickt. Du bist viel unterwegs, triffst dich mit vielen Menschen, mit vielen Entscheidern, mit vielen Sportlern. Was sagen die über uns? Also erstmal über Deutschland an sich. Also wie stehen wir da, um es mal so salopp auszudrücken? Und dann runterdekliniert, was denken die über unsere Nationalmannschaft?
Ja, die sehen uns deutlich positiver, als wir uns selber sehen. Und vor allem, also Deutschland ist natürlich immer noch für viele ein tolles Land mit viel Qualität, so made in Germany. Das ist bei ganz, ganz vielen Menschen, wenn man unterwegs ist, schon sehr, sehr prägend. Und wir haben ja natürlich eine tolle Infrastruktur in diesem Land. Also Leute, die Deutschland besucht haben, das bleibt sicherlich in Erinnerung. Ein fantastisch schönes Land haben wir, wo wir auch uns manchmal fragen müssen, ob wir uns da auch nicht selber immer unter Wert verkaufen. Wir haben so viele schöne Ecken in diesem Land. Und wenn wir zum Sport kommen, ja, ich meine, die jüngste Bundesliga-Saison oder auch die jüngste Spielzeit, die spiegelt das doch wieder. Leverkusen, die, ich glaube, jetzt mit gestern 50 Mal ungeschlagen sind, die Chance haben, 3 Titel zu gewinnen. Dortmund, wer hätte das gedacht bei der Gruppenauslosung, die im Champions-League-Finale stehen. Ich war selber bei der Gruppenauslosung noch dabei und es ging ja zwischen Leipzig und Dortmund darum, wer partizipiert oder wer nimmt teil bei der Club-Weltmeisterschaft. Und wir waren zu dem Zeitpunkt einen Tick vor Dortmund. Und Aki Watzke und ich haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Aber dennoch habe ich gedacht, oh Gott sei Dank, weil bei der Gruppe wird Dortmund die Gruppenphase gar nicht überstehen. Ich habe die Tage noch mit ihm telefoniert, als ich ihm gratuliert habe und habe gesagt, ey Aki, wer hätte gedacht, bei der, mir war sicher, wir kommen weiter bei unserer Gruppe und wir kommen und spielen da mit Club-WM und ihr scheidet in der Gruppenphase aus. Und jetzt steht ihr, und die mussten auf dem Weg auch noch zwei andere Mannschaften noch, Atletico und jetzt Paris ausschalten. Also und jetzt steht ihr im Champions League Finale. Also abgesehen davon, dass das wie gesagt aus Dortmunder Sicht natürlich eine unfassbare Story ist mit diesen Auf und Abs, die sie auch in der Bundesliga Saison wie wir erlebt haben. Aber steht halt eine deutsche Mannschaft im Champions League Finale. Also und der deutsche Fußball, der ja auch immer wieder jetzt zerredet wurde und sind wir noch wettbewerbsfähig und sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Ja, der hat jetzt mit Leverkusen eine Mannschaft, die sicherlich eher als Favorit in das Finale reingeht. Und wir haben jemanden im Champions-League-Finale. Also zwei Mannschaften und es hätte ja mit dem FC Bayern möglicherweise dann auch noch klappen können. Zumindest mal mit weiß jetzt ja immer noch nicht, ob es jetzt abseits war oder nicht abseits, aber nehmen wir mal an, es war kein Abseits und das Tor hätte gezählt, dann hätten wir zumindest noch mal eine Verlängerung gehabt.
Wobei man auch sagen muss, dass Real Madrid das Spiel dann auch ein bisschen eingestellt hat, also ob das dann tatsächlich ein Tor geworden wäre, ist jetzt alles müßig, aber
aber jetzt habe ich die deutsche Brille und ich bin jetzt keiner, der jetzt die Bayern-Fahnen hochhält, aber in dem Fall habe ich natürlich die deutsche Brille auf und hätte es Bayern mehr gewünscht, weil sie haben mehr Geld als Leipzig, also dementsprechend hätte das, absolut, dementsprechend hätte das bei möglichen Spielertransfers dann auch nicht zu Buche geschlagen, also zumindest mal verstehe. Aus unserer Sicht.
Ja, verstehe. Die Frage natürlich in der Aufzählung, also ich bin da total bei dir mit Dortmund und Leverkusen, die auch im Endspiel sind in der Europa League. Fragst du dich da mal, wo ist Leipzig eigentlich? Also warum nicht Leipzig?
Ja, absolut. Fragen wir uns das. Ne? Und ich finde, wir haben natürlich einen großen Umbruch gehabt. Wir haben absolute Topspieler verloren. Ne? Conny Leimer, der kam hier gerade entgegen, sitzt mit seiner Frau draußen und hat hier ein Rumsteak gegessen. Dann Joshko Gvardiol, den wir verloren haben, einen sicherlich der besten Verteidiger der Welt, an Man City, Nkunku, Csoboszlai nach Liverpool. Das waren natürlich absolute Leistungsträger, die uns im Sommer verlassen haben. Aber, und das gehört halt auch zur Wahrheit, wir haben halt auch richtig, richtig viel Geld ausgegeben, um hier für Ersatz zu sorgen. Und Openda hat, glaube ich, eine bessere Quote, als es Nkunku hatte. Ich glaube, Xavi Simmons sind wir uns alle einig, dass das auch ein Spieler ist mit absolutem Weltklasse-Niveau, der sich so entwickelt hat, wie das hätte keiner vorhersagen können. Šeško, der für mich möglicherweise dann auch das Potenzial hat, so in Richtung Haaland sich zu entwickeln. Also wir haben ja Spieler verpflichtet, die den Kader nicht nur stabilisiert haben, sondern die es auch geschafft haben, den Kader auch weiterzuentwickeln. Und da muss ich sagen, ja, wir haben unser Ziel Champions League erreicht. Wir haben den Supercup, ein kleines Titelchen, aber trotzdem den Supercup Anfang der Saison gewonnen. Aber du siehst natürlich, was dann doch noch möglich gewesen wäre. Siehe Dortmund, siehe Leverkusen. Und ich finde auch, dass eine Mannschaft wie der VfB Stuttgart dann doch ein paar Punkte vor uns ist. Also absoluter Respekt an den VfB, was man da rausgeholt hat und was man dann auch für einen tollen jungen Kader dann auch zusammengestellt hat. Aber mit unseren Ambitionen und auch mit dem Investment, was wir getätigt haben, hätte ich uns schon gerne auch vor dem VfB gesehen. Und das tut dann schon auch ein bisschen weh.
Das heißt für die nächste Saison?
Ja, wer uns kennt, weiß ja, dass wir immer den nächsten Schritt gehen wollen, dass wir angreifen wollen. Wir müssen sicherlich, auf der Habenseite ist, dass wir uns jetzt zum sechsten Mal hintereinander für die Champions League qualifiziert haben. Das schaffen auch nicht ganz so viele Mannschaften. Und seit wir aufgestiegen sind, spielen wir jetzt dann das achte Mal international. Ich glaube, siebenmal Champions League, einmal Euro League. Ja, wir wollen natürlich wieder international spielen. Wir wollen die Gruppenphase überstehen, egal was uns in der Gruppe zugelost wird. Haben wir ja bei Dortmund gesehen. Ne? Es kann ja die schlimmste Gruppe sein und du hast dann immer noch die Chance, ins Finale zu kommen. Ja, und wir wollen halt natürlich Titel gewinnen. Ne? Durch die zwei DFB-Pokalsiege, die wir gewonnen haben, hat es natürlich für die zwei Titel insgesamt vier Versuche gebraucht, aber ja, das hat uns gezeigt, wie titelhungrig wir sind und was das auch mit so einem jungen Club macht, wenn du so einen Titel gewinnst. Und das ist natürlich auch der Anspruch in der kommenden Saison, dass wir versuchen, so lange wie möglich oben dran zu bleiben. Und wenn dann jemand mal schwächelt, dass du dann halt auch da bist. Wobei man auch fairerweise sagen muss, dass Leverkusen natürlich eine unfassbar fantastische Saison spielt, wo halt alles zusammenpasst. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
Bevor wir über den Vereinsfußball gleich wieder zurück zur Nationalmannschaft kommen, hast du Tipp für die Bayern?
Wir haben nichts, was wir ihnen verkaufen könnten. Ansonsten war der FC Bayern bis jetzt immer ein sehr guter Kunde von uns. Aber wir haben momentan nichts, was wir ihnen für, sagen wir mal, 25 Millionen anbieten können.
Okay. So, Dortmund im Endspiel, Leverkusen im Endspiel. Leverkusen deutscher Meister, Deutschland Europameister. Zu wie viel Prozent für dich möglich?
Ich bin ganz schlecht in Tipps abgeben und mach das auch ungern im Sport, weil das ist etwas, das habe ich mir relativ schnell abgewöhnt. Ich glaube, dass wir eine Riesenchance haben, wenn wir von Anfang an eine gewisse Euphorie entfachen mit dem aktiven und auch zum Teil aggressiven Spielstil von Julian. Können wir, glaube ich, die Menschen hier in dem Land mitnehmen. Ich würde sagen, dass die Gruppe schon machbar ist, der wir zugelost sind. Und dann ist Deutschland und auch, wir haben jetzt hier kein Phrasenschwein, aber das ist ja nun mal auch eine Turniermannschaft. Das muss man auch sagen, dass wir es schon auch immer wieder geschafft haben, uns in so ein Turnier reinzuarbeiten. Und wenn du das im eigenen Land spielst, mit einer unfassbaren Begeisterung, und die wird da sein, die Begeisterung zur EM, das wird jetzt Schritt für Schritt entstehen. Und dann kann das hier auch wieder ein fantastisches Sommermärchen werden. Aber klar, dafür brauchen wir natürlich all in von jedem. Ich glaube aber, dass eine Europameisterschaft auch nochmal was anderes ist als ein Freundschaftsspiel in Berlin gegen die Türkei oder ein Freundschaftsspiel gegen Österreich in Wien. Da ist dann schon auch nochmal eine andere Anspannung. Und wenn wir uns die Mannschaft anschauen, die ja gepickt ist von auch von Weltklasse-Spielern, die wir da haben, mit Havertz und Wirtz, wenn man mal offensiv nachdenkt, wenn man überlegt, was der Tah und Antonio Rüdiger jetzt auch für eine Saison gespielt haben, Toni Kroos und so. Also wir haben ja nicht zu vergessen natürlich die Leipziger, ne, die ich in der Startelf sehe. Ne? Julian, wenn du das hörst, ne, das ist schon das, was ich erwarte, dafür, dass wir dich als absoluten Top-Trainer so lange geformt und unterstützt haben.
Gehen wir so weiter natürlich.
Absolut. Also das nicht rausschneiden hier.
Nein,
also wir haben eine fantastische Mannschaft, wo Julian viele, viele Möglichkeiten hat, zurückzukommen zu, wie sieht die Best 11 aus. Also der Trainer wird so viele Möglichkeiten haben, nicht zu vergessen, dass Henrich links und rechts spielen kann, nochmal, sei nochmal angemerkt. Also diese Mannschaft, die hat so viel Potenzial und ja, die hat die Chance, diesen Titel zu gewinnen. Dass das nicht einfach wird, das ist auch klar.
Jetzt warst du ja auch in der Taskforce. Beim DFB bist dann relativ zügig mit Karl-Heinz Rummenigge zurückgetreten, weil die Dinge auch nicht so gelaufen sind oder ihr nicht das Gefühl hattet, dass ihr wirklich gebraucht werdet oder besser gesagt eure Hilfe nicht so angenommen wurde vom DFB. Was war die größte Herausforderung und was hat dich so zweifeln lassen oder vielleicht sogar verzweifeln lassen?
Ja, also erstmal glaube ich, war die Idee der Taskforce eine gute Idee, zu sagen, man stellt jetzt, und da hätte es sicherlich verschiedene Optionen gegeben, man hat sich dann mal für die Personen entschieden, die dann in dieser Taskforce aktiv waren. Das wurde ja auch kritisiert, das ist aber normal, weil das passt ja in das Bild, dass alle, die nicht dabei waren, dann sich gefragt haben, warum sieht die Taskforce so aus. Aber ich glaube, dass die ganz gut zusammengestellt war und die Gespräche, die wir hatten, waren auch geprägt von relativ viel Tiefgang und Offenheit. Die haben dann dazu geführt, und das wurde ja anfangs kritisiert, und jetzt, glaube ich, freut sich jeder, dass es dazu gekommen ist, dass wir uns dann für Rudi Völler entschieden haben, mit voller Überzeugung, im Übrigen alle, die in dieser Taskforce saßen, weil wir uns sicher waren, dass das der Mannschaft Stabilität gibt und dass Rudi mit all seiner Erfahrung, die er sowohl als Spieler, als Trainer, aber dann halt auch als Funktionär bei Bayer Leverkusen sammeln konnte, dass das extremst hilfreich ist. Und das ist es auch. Ich glaube, dass Rudi eine brutale Stütze für Julian ist, für einen jungen Trainer und jemand, der dann halt auch extremst viel schon erlebt hat und natürlich auch mit schwierigen Situationen gut umgehen kann. Das war der Outcome. Der war dann für viele natürlich, oh, jetzt holen sie Rudi Völler. Das ist ja innovativ. Aber wir wollten ja auch nicht innovativ sein, um innovativ zu sein, sondern wir wollten zumindest mal aus unserer Sicht eine richtige Entscheidung für den deutschen Fußball treffen. Dann haben wir ja viel analysiert und uns viel angeschaut, wie so die Strukturen im DFB aussehen. Und wir mussten halt schon feststellen, dass die Strukturen schon sehr, sehr, sehr komplex waren. Auch aus meiner Sicht viel zu komplex, auch viel zu aufgebläht und am Ende des Tages auch nicht so richtig zielgerichtet. Und dafür waren sicherlich die ersten Wochen und Monate waren sehr, sehr hilfreich, dass wir uns da ausgetauscht haben und diskutiert haben und offen und ehrlich diskutiert haben. Aber dann hat das Ganze halt zumindest mal aus meiner, und ich glaube, ich kann da auch für Kalle Rummenigge sprechen, so einen Schlag bekommen, wo wir das Gefühl hatten, wir werden jetzt hier nicht mehr bei jeder Entscheidung abgeholt. Und nochmal, die Taskforce war ja auch nicht diejenige, die dann jetzt Entscheidungen getroffen hat, sondern wir haben diskutiert und sind dann mit einer gewissen Entscheidungsvorlage gekommen, die dann am Ende des Tages natürlich der DFB mit den Länderverantwortlichen abgestimmt hat. Aber dann wurden wir dann halt auch nicht mehr so abgeholt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ohne dass wir da jetzt ins Detail gehen, war das dann für Kalle und für mich dann klar, dass wir dann da eher auch austreten. Und es ist auch nicht so bei mir, dass ich so viel Langeweile habe, dass ich sage, Mensch, klar, da fahre ich gerne nochmal nach Frankfurt und opfer nochmal einen Tag. Das sollte dann schon, und das habe ich Bernd Neuendorf auch gesagt, zu dem ich ein ordentliches Verhältnis weiterhin habe und wir tauschen uns immer noch von Zeit zu Zeit aus. Aber das muss dann schon was sein, wo ich das Gefühl habe, ich kann mit meinem Wissen, mit meiner Erfahrung, mit meinem Know-how, mit meinem Netzwerk beitragen zu helfen, dann mache ich das. Und dann hatte ich mich da auch bereit erklärt.
Aber wer hat das denn verhindert? Muss ja irgendeiner verhindert haben.
Naja, was heißt irgendeiner? Also der DFB ist halt auch der DFB, der natürlich auch nicht jede Entscheidung mit der Taskforce abstimmen muss. Also deswegen, das war ja jetzt nicht zwingender Vorwurf, sondern das war halt einfach das waren halt einfach Entscheidungen. Und das ist ja auch kein Geheimnis, dass dann ein Geschäftsführer mit Andreas Rettich eingestellt wurde, über den wir dann eher über die Medien informiert wurden. Und da muss ich sagen, das ist ja okay, wenn der Bernd Neuendorf diesen Weg einschlägt, dann wird er sich was dabei gedacht haben. Aber dann brauchst du sicherlich kein Kalle Rummenigge und auch eigentlich kein Oliver Mintzaff mehr. Und da wir da, wie gesagt, mit Rudi Völler auch für uns dann, glaube ich, eine wichtige Entscheidung getroffen haben. Ich habe da auch extrem Austausch gehabt mit Rudi in Sachen Julian, weil ich ihn natürlich bei uns sehr, sehr gut kennenlernen durfte und habe dann da noch unterstützt. Und dann war jetzt meine Aufgabe dann damit auch abgeschlossen.
Wir haben ja so ein paar Rubriken. Die eine, Starting 11, haben wir eine kleine Klammer drum gemacht. Dann die drei Fragen, die dir am häufigsten gestellt werden, so in deinem privaten oder auch in deinem Chefdasein. Geht es da um das Getränk mal oder um, kannst du mir meine Karte besorgen oder wann wird Leipzig deutscher Meister?
Ja, privat ist sicherlich die meiste Frage, wie sieht es so aus mit deiner Freizeit? So, das ist, wann bist du mal wieder zu Hause? Wann hast du mal wieder Zeit? So, das ist sicherlich die meiste Frage, zumindest jetzt mal in den letzten anderthalb Jahren. Und
ja, wobei Freundschaften pflegen ja auch schwierig ist. Also wenn du zu Hause bist, bist du natürlich mit deiner Familie unterwegs.
Ja,
also,
ich hab trotzdem einen sehr, sehr engen Freundeskreis, auch schon sehr, sehr lange. Und wir schaffen es schon, uns täglich auszutauschen, so auch relativ früh morgens, ne? So gibt's WhatsApp-Call, meistens so 6:30, 6:45.
Kommt drauf an, in welcher Zeitzone du unterwegs bist.
Das ist richtig. Aber wenn ich jetzt hier in der europäischen Zeitzone bin oder irgendwie beim Sport bin, dann gehe ich da logischerweise dran oder rufe auch selber an und da stimmt man sich dann schon nochmal so ein bisschen ab. Aber mehr Freizeit ist sicherlich etwas, was wünschenswert wäre. Und beruflich, ja, da gibt es so viele, ich kann gar nicht sagen, was so die drei meisten Fragen sind. Ne? Tickets ist natürlich sowieso immer ein Thema, weil ja, ne, der Zugang zu vielen Sportassets natürlich hier ist.
Radsport kommt da jetzt noch vermehrt dazu mit Red Bull, Bora, Hans Grohe.
So sieht's aus, genau. Wir freuen uns auf die Tour de France. Ist nichts Neues für uns Radsport, aber natürlich was Neues, dass wir jetzt auch Miteigentümer eines eigenen Teams sind. Ja, ansonsten, ja, ist sicherlich mein Job natürlich total spannend, weil er so vielseitig ist. Und da gibt's dann halt immer wieder natürlich viele Fragen zu den unterschiedlichsten Themen. Leipzig Meister, die Frage stelle ich mir selber am meisten. Das ist die Frage, die ich mir immer stelle. Und insbesondere,
bist du zu einem Ergebnis gekommen?
Naja,
hast du die selbst beantworten?
Insbesondere, wo ich sehen musste, dass mein geschätzter Kollege oder ehemals Kollege, jetzt bin ja im Aufsichtsrat, in dem Fall dann ja Werner Wenning, so mein geschätzter Kollege Werner Wenning hochverdient deutscher Meister geworden ist. Und da frage ich mich bei allen Glückwünschen und ich habe mich wirklich auch für die Leverkusener gefreut, weil das mit Fernando Caro und Simon Rolfes und aber auch mit Werner Wenning wirklich tolle Menschen da sind, die auch mit viel Herzblut und Leidenschaft dabei sind. Aber ich sage natürlich, scheiße, warum haben wir das jetzt nicht geschafft, wenn das Leverkusen schafft? Und die Frage,
du weißt aber schon, wie oft die Vizemeister waren vorher. Ne? Also
ja,
die,
ja.
Die haben auch gelitten.
Ja, die haben auch gelitten. Aber
schon sehr, sehr langer Weg. Ja, okay. Die drei Schlagzeilen, die dich vielleicht so am meisten genervt haben, ich kann mich an eine erinnern, da kam Red Bull, wurde direkt, startete durch in der Bundesliga, mehr oder weniger. Da sagte Uli Hoeneß mal irgendwie, das ist jetzt unser neuer Feind. Hat für viel Aufregung auch gesorgt, die Schlagzeile.
Die habe ich überlesen.
Ja, tatsächlich?
Ja.
Oder RB wird nie deutscher Meister, gab es auch mal als Schlagzeile. Gibt es sowas, was dich beim Pressespiegel, wenn du den überfliegst, was dich dann ärgert?
Also den Pressespiegel habe ich schon immer jeden Tag gelesen, ne? Um das jetzt nochmal...
Nein, das ist mir schon
also,
klar.
Weil wir eben bei Social Media waren, also den habe ich schon immer gelesen. Ja, ich sag mal, aber das bringt der Sport mit sich. Ne? Und da muss man dann auch ein Stück weit lernen, mit umzugehen. Dass wenn du 5-mal gewinnst, dann bist du schon deutscher Meister und die Spieler wollen eigentlich schon alle neue Verträge und mehr verdienen. Oder aber wollen weg, weil sie sagen, jetzt sind sie auf einmal schon Superstars geworden. Und wenn du 5-mal verlierst, dann wird dann schon extremst viel in Frage gestellt. Ne? Also wir haben nach dem Weggang von Julian und dann mit Jesse waren wir in einer Phase, wo wir komplett zerlegt wurden medial. Und das hat mir dann schon wehgetan. Jetzt weniger für mich als damaligen Vereinsboss, sondern auch so für das Team, weil ich ja wusste, wir haben tolle Strukturen geschaffen und weil ich auch weiß, da sind wir wieder bei der Sinuskurve, dass du natürlich Auf und Abs hast und dass wir jetzt dann halt auch mal in der Krise sind und dass wir möglicherweise nicht den Perfect Fit für die Mannschaft, also den Perfect Coach für die Mannschaft ausgesucht haben. Wir haben das aber korrigiert und dann haben wir am Ende trotzdem noch die Champions League Qualifikation mit Domenico Tedesco erreicht und gewinnen den Pokal. Mhm. So, also und das sind so, das sind dann schon Momente, die dann schon auch manchmal ein bisschen wehtun können, weil natürlich dann auch hart geurteilt wird. Aber das ist Sport und Profisport und man lernt natürlich dann von Tag 1 an damit umzugehen und das auch nicht ganz an sich ranzulassen, sowohl im positiven Sinne als natürlich dann auch in Phasen, wenn es dann halt einfach sportlich nicht läuft.
Also eure Idee jetzt gerade mit Rasenballsport polarisiert ja. Ne? Also wem gehört der Fußball? Ist das romantisch genug? Ne? Ein Konzern greift sich, ein Traditionsklub und marschiert in die Champions League. Liest du das und denkst, ja, wir haben trotzdem viele gute Entscheidungen getroffen? Oder hast du mal auch einen Moment, wo du denkst, ja, irgendwie kann ich die Leute verstehen?
Das ist ganz lustig. Gestern Abend rief Rainer Kallmund bei mir an und der ruft ja dann, wenn er dich nicht erreicht, dann ruft er 4-5 Mal an. Und,
aber in einer Minute 5 Mal.
Ungefähr. Dann bin ich dann irgendwann dran und sage, Kalli, ist Muttertag. Ja gut, Junge, sagt er, pass auf, ich mache eine Geschichte, wem hört der deutsche Fußball? Was ist denn deine Sicht? Ich sage, du, wir fahren jetzt gerade zum Abendessen. Können wir die Tage mal in Ruhe sprechen? Und wer Kalli dann kennt, dann poltert der natürlich los und ist natürlich ein großer Fan von Leverkusen. Verweist dann natürlich auf die Tradition, dass Leverkusen, ich glaube, 1904 gegründet wurde und ja kein Werksclub ist, sondern ne, wir wurden 1904 gegründet. Ich finde die Diskussion aus unserer Sicht überhaupt nicht relevant, sondern es muss doch die Chance geben, dass du mit etwas Neuem beginnst. Und wenn es nie mehr was Neues geben würde, wenn man uns das nur mal vorstellen würde, dann würde die Welt ja dann auch irgendwo stehen bleiben. Und dass es jetzt im Osten und in Leipzig und in Sachsen jetzt einen Fußballclub gibt, der nahezu bei jedem Heimspiel ausverkauft ist, der mittlerweile auch ordentlich Fans hat, die mit zu den Auswärtsspielen fährt, der ganz, ganz viele Menschen begeistert, der für ganz, ganz viele Menschen dann auch, das ist ja bei vielen Fußballclubs so, das Ein und Alles ist, mit dem sie sich auch tagtäglich beschäftigen, identifizieren und diesen Club sehr stark in ihren Mittelpunkt, in ihrem Leben stellen. Das ist doch was extremst Positives. Und Kinder, die jetzt aufwachsen, ne, sagen wir mal 6, 7, 8 Jahre, ja, die kennen 9, 10 Jahre, die kennen die Fußball-Bundesliga gar nicht ohne Leipzig. Also wir sprechen ja hier auch immer, finde ich, über eine kleine Prozentzahl an Menschen, die per se dafür sind, dass sie dagegen sind. Und ich weiß nur, als wir aufgestiegen sind, da haben alle gesagt, jetzt kaufen sie die Bundesliga zusammen. Und investieren jetzt Millionen in und hunderte Millionen in Topstars. Und am Ende haben wir Spieler geholt, die hätte auch der erste FC Köln, wenn jetzt keine Transfersperre wäre, verpflichten können. Lukas Klostermann, Emil Forsberg, Yusuf Paulsen. Ich glaube, Klostermann hat 700.000 Euro, das ist jetzt verjährt, deswegen können wir jetzt über Zahlen sprechen. Oder Emil Forsberg, 2,5 Millionen.
Und Paulsen ist schon dritte Liga, die sind ja mit euch komplett hochgegangen.
Paulsen ist schon dritte Liga, aber ich sage ja, da haben wir Spieler dann bei uns verpflichtet, in der dritten oder dann viele auch in der zweiten Liga, die A noch bei uns sind, aber die sich auch ganz, ganz viele andere Vereine hätten leisten können. Deswegen hat uns das eigentlich gar nicht belastet, sowieso nicht, aber auch gar nicht beschäftigt, weil da halt einfach so viel Populismus betrieben wurde, der für mich dann halt auch nur auf eine kleine Anzahl an Menschen zutrifft. Ich glaube, die große Anzahl an Menschen sieht, was wir an Nachhaltiges geleistet haben in Leipzig und wie viele Menschen wir dann halt auch begeistern. Und das ist ja kein leeres Stadion, sondern das sind, jetzt gegen Bremen waren 48.000 im Stadion. Und gut, die Stimmung hielt sich dann, fand ich, in Grenzen, weil wir kein gutes Spiel abgeliefert haben. Aber per se eine tolle Begeisterung. Und deswegen freue ich mich für alles, was Neues dazukommt. Und wenn andere Menschen und dann auch andere Ideen haben und Dinge weiterentwickeln.
Wer war dein bester Verhandler oder dein schwerster Verhandler, mit dem du so am Tisch gesessen hast? Ich habe jetzt rausgehört, Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić waren es wahrscheinlich nicht.
Doch, die waren die allerbesten, weil wir da eine echt gute Lösung gefunden haben. Und das als Randnotiz. Das als Randnotiz. Ich habe ein extrem gutes Verhältnis zu Oliver Kahn, den ich auch sehr schätze.
Gut, und was immer, wenn jemand einen unbedingt haben möchte oder etwas unbedingt haben möchte und bereit ist dafür zu bezahlen, bist du Klar. natürlich auch in einer guten Verhandlungsposition.
Das, Absolut. Davon jetzt abgesehen. Und deswegen, wenn wir jetzt einen Trainer hätten, den wir verkaufen könnten, ich glaube, Bayern wäre jetzt auch wieder ein guter Kunde. Aber wir haben leider keinen. Der schwierigste Verhandlungs... Ja, man hat natürlich schon viele, viele schwierige Verhandlungssituationen gehabt. Aber die schwierigste Verhandlung, die wir eigentlich hatten, die war mit, und das glaubt man nicht, die war mit Karl-Heinz Förster und Timo Werner, den ich im Übrigen sehr verletzt leider, aber gerne bei der EM gesehen hätte. Und Timo hatte sein letztes Vertragsjahr. Und Markus Krösche war dann gerade Sportdirektor bei uns. Und wir wollten natürlich Timo nicht ablösefrei ziehen lassen. Ich muss jetzt einmal noch zurückgehen beim VfB Stuttgart. Also wir sitzen beim VfB Stuttgart und verhandeln den Transfer. Und der war, ich müsste jetzt lügen, 10, 12 Millionen. Und dann wollte aber der VfB noch Prämien. Und dann habe ich mir ganz, ganz schwierige Prämien überlegt, wo ich gedacht habe, die kommen eh nicht, werden eh nicht zur Zahlung fällig. Timo wird Nationalspieler. Wir kommen in die Champions League und Timo spielt 70% aller Spiele. Timo trifft, weiß ich nicht, müsste jetzt lügen, aber mehr als 17 Tore. Und da gab es immer noch einen ordentlichen Aufschlag. Aber das waren für mich natürlich alles Situationen, wo ich gesagt habe, das trifft, wir werden jetzt nicht direkt, kommen jetzt nicht direkt in die Champions League und der wird jetzt nicht Nationalspieler. Und alles ist dann innerhalb von einem Jahr eingetreten. Und wir hatten dann natürlich noch mal einen ordentlichen Nachschlag an den VfB Stuttgart. Und dann wollte ich, wer mich kennt, weiß, dass ich hasse, wenn ein Spieler ablösefrei geht. Das war mit Conny Leimer damals eine echt harte Entscheidung, zu sagen, wir verkaufen ihn nicht, sondern wir behalten ihn und lassen ihn dann ablösefrei an den FC Bayern ziehen. Und bei Timo Werner war ich dann mit Förster im Austausch. Und alles schwierig, hat er gesagt. Und er will jetzt nicht mehr verlängern. Und und der will dann jetzt was anderes machen nach all den Jahren. Und der will ins Ausland. Und das macht, macht natürlich einen riesen Unterschied, wenn du einen deutschen Nationalspieler, und der hatte in dem Jahr dann auch bei uns, ich weiß nicht, in der Hinrunde 17, 18, 19 Tore geschossen. Müssten wir mal nachgucken, aber extremst viele Tore. Ich glaube, 19 Tore hatte er geschossen. Und dann habe ich gedacht, nee, wir können den nicht ablösefrei ziehen lassen. Und das war ein ewiges Rumgeeier mit Karl-Heinz Förster. Und der Timo will nicht und die Familie und schwierig. Und dann habe ich ihn irgendwann einbestellt nach München. Und dann waren wir in so einer, im Airport-Hotel, in so einer kleinen Telefon-Arbeitsbox. Dann habe ich, von innen habe ich zugesperrt, habe ich dem Förster gesagt, wir bleiben jetzt hier, bis wir eine Lösung haben. Und dann sagt er, er kann es heute nicht. Und dann sage ich, du rufst den Timo an. Und dann haben wir da ein paar Stunden verhandelt und haben uns dann geeinigt, da war Timo auch extrem fair, dass wir den Vertrag verlängern und hatten dann auch eine ordentliche Ausstiegsklausel für den Sommer, die dann Chelsea gezogen hat und die uns dann sichergestellt hat, dass wir eine extremst gute Ablösesumme noch kassiert haben. Aber das war eine Vertragsverlängerung. Da habe ich zwischendurch gedacht, scheiße, der zieht ablösefrei. Und das hätte uns wehgetan. Ne?
Früher wurden die Gegner in der Telefonzelle schwindlig gespielt. Jetzt werden sie schwindlig geredet, so lange bis sie verlängern. Sehr, sehr nette Geschichte. Ein paar Sachen noch über dich, weil so viel weiß man gar nicht über dich. Also wir wissen natürlich, dass du in Bonn wohnst. Da gibt's ja Hans Riegel Bonn. Bist du einer von der Haribo-Fraktion, so Gummibärchen, oder hat dich das ganz kalt gelassen? Oder warst du da beim Werksverkauf und hast Colorado abgestaubt?
Wer mich kennt, weiß tatsächlich, dass ich einen großen Faible für Süßigkeiten habe, insbesondere für Gummibärchen jeglicher Art. Und klar, Haribo, ne, Hans Riegel Bonn, das ist dann naheliegend. Da bin ich schon ein extremst großer Kunde gewesen, kriegt man ja nicht nur in Bonn, sondern weltweit. Da habe ich einen ganz, ganz großen Hang. Und ich kann, das ist mein Problem, wenn ich eine Tüte aufmache, dann esse ich die auf. Ich kann also nicht zweimal oder dreimal reingreifen. Und die Tüte ist noch halb voll und ich tue die dann weg.
Das bei deiner Disziplin, das wundert mich.
Ja, da habe ich gar keine Disziplin.
Aha, okay. Aber es war doch auch so, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, dass die Kinder Kastanien sammeln konnten.
Ja.
Im Wald und für die Tiere.
Genau, das haben wir auch können, genau.
Und wenn du dann 5 Kilo Kastanien hingebracht
dann hast du dann,
5 Kilo.
Ja, ich weiß nicht, ob es 1:1 war, aber
oder
ich
war, nee, 1:1 war es, glaube ich,
nicht. 1:1 war es nicht, aber ich habe früher auch Kastanien gesammelt und dann haben wir die abgegeben und dann gab es Haribo gratis. Ja.
Wir haben noch eine schöne Geschichte gelesen. Stimmt es, dass du nie im Flugzeug isst?
Das ist auch richtig, ja.
Auch nicht manchmal sitzt du ja 10 Stunden im Flugzeug. Warum isst du denn nichts?
Ich mag das Flugzeugessen nicht. Und dann habe ich auch mal gelesen, und das ist auch so, dass das Flugzeugessen deutlich mehr Geschmacksverstärker hat, dass es dann auch in der Luft schmeckt. Und dann bewegst du dich ja da auch gar nicht. Und ich esse entweder vorher noch Mittag oder Frühstücke, je nachdem, wenn die Abflugzeit ist. Und wenn ich dann ankomme, dann gehe ich dann da im Zweifel was essen. Und man schafft es schon 10 Stunden auch mit Wasser. Und ich nehme mir, fairerweise muss ich sagen, ich nehme ein bisschen Studentenfutter und 1-2 Bananen mit, ne, das esse ich schon.
Ein Gummibärchen?
Versuche ich zu vermeiden, ne, aber ansonsten esse ich vorher, nachher, das ist richtig.
Wir haben als nächsten Gast nach dir, Oliver, Joko Winterscheid. Jemand, der in Mönchengladbach geboren ist, Fußballfan, lebt jetzt in München. Und was wäre denn deine Frage an Joko Winterscheid, die du ihm weitergeben würdest?
Ich kenne Joko Winterscheid so ein bisschen über Mario Gomez und habe das Gefühl, wenn ich ihn immer sehe, obwohl er so viel macht, dass er perfekte Work-Life-Balance hat. Und das würde mich mal interessieren, was ich mir da abschauen kann, um vielleicht ein bisschen mehr Freizeit zu haben.
Werden wir weitergeben? Dann würde ich gern schließen, bedanke mich jetzt schon für die Zeit bei dir, Oliver. Zitat auch von Dietrich Mateschitz. 70% sind rational, 30% sind irrational beim Gewinnen. Würdest du das unterschreiben?
Ja, also vielleicht sogar 60-40. Das kommt natürlich auch immer ein Stück weit auf die Sportart an. Aber ja, du kannst ja die beste Mannschaft haben auf dem Papier. Jeder Spieler ist auf jeder Position 2 Klassen besser als dein Gegenüber. Aber wenn die Mentalität und die Einstellung nicht da ist und du auch im Kopf nicht den Willen hast, dann verlierst du halt auch solche Spiele. Und das erleben wir im Fußball ganz, ganz oft, dass das eine sicherlich so die Physis und deine Fähigkeiten sind und das andere ist das Mentale. Und wenn das nicht da ist, dann kannst du im Spitzensport nichts gewinnen. Und das lässt sich sicherlich transferieren auf alle Sportarten, ob es jetzt im Radsport, in der Leichtathletik, aber auch gerade im Fußball. Und daher würde ich das unterschreiben. Ja.
Vielen Dank, Oliver Minzler.
Gerne, vielen Dank.
Und ganz wichtig, liebe Hörerinnen und Hörer, ab sofort gibt es Spielmacher, den EM-Podcast, wöchentlich. Wir freuen uns drauf.
Das war Spielmacher.
Spielmacher.
Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.